Wenn eine Frau in die Wechseljahre kommt, warum wird es dann so wichtig, dass sie ganz besonders auf ihre Ernährung achtet?
Weil Ernährung einfach eine fantastische Quelle ist für Lebensfreude, für Genuss, für Wohlbefinden und Gesundheit.
Und das ist ganz besonders in den Wechseljahren ein großes Thema. Ich freue mich sehr, eine absolute Expertin mir gegenüber sitzen zu haben. Von wegen Pause, Wechseljahre, ein fulminanter Neustart mit Birgit Fender. Einen wunderschönen Mittag. Vielleicht seid ihr ja gerade dabei zu kochen und lässt euch gleich in Sachen Ernährung ein wenig von uns inspirieren. Oder bei euch ist es schon spät am Abend. Wie und wo auch immer ihr von wegen Pause hört, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Ladung Information zu einem Thema, das, so nehme ich das mal an, jede und jeden von euch beschäftigt. Nämlich, wie ernähre ich mich am besten? Welche Lebensmittel tun mir gut? Welche helfen vielleicht sogar Wechseljahresymptome zu mildern und. Ernährung ist ein super wichtiges Thema in den Wechseljahren. Da gibt es ja oft Empfehlungen, wie man die Ernährung umstellen sollte, um sich besser zu fühlen. Soll auch eine Art von Ernährung geben, die zum Beispiel gegen Hitzewallungen hilft. Und das kennen wir alle. Man kann so wenig essen, wie man möchte. Es gelingt einem nicht abzunehmen. Denn durch die Hormonumstellung, da ändert sich auch unser Stoffwechsel. Den Alkohol, den sollten wir am besten meiden, auch wenn wir das nicht immer so gern hören vielleicht. Gegen manche Lebensmittel entwickeln Frauen in der Menopause plötzlich auch Unverträglichkeiten oder sogar Allergien. Kurzum, die Ernährung ist ein Riesenthema. Und deshalb habe ich heute eine ausgewiesene Expertin eingeladen. Und bevor es losgeht, eine kurze Werbeschaltung. Veränderung gehört zum Leben, Balance auch. Omnibiotik Aktiv begleitet Frauen, wenn sich innen wie außen vieles bewegt. Erhältlich in deiner Apotheke. Christa, ich freue mich. Du hast gesagt, du hörst auch von wegen Pause. Da geht es auch um Zorn und Zuversicht über dir.
Ja, genau. Zorn und Zuversicht, das trifft mich privat. Ich bin mitten im Wechsel, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft mitten in einem Umbruch sind, mitten in einer Phase sind, wo sich einfach ganz viel verändert.
Da gibt es viele Themen, die spannend sind, die du auch mit Gästen besprichst. Mhm,
genau. Ich lade Gäste ein. Wir sprechen über Dinge wie Neugier, wir sprechen über Zuversicht, wir sprechen aber auch über so Dinge wie Selfcare. Und wann ist Selfcare Obsession? Es geht mir vor allem darum, ich möchte vom Zorn in die Zuversicht kommen. Den Zorn, den spüren wir ja alle täglich, oder? Aber wir sollen aktiv bleiben, wir wollen aktiv bleiben und deshalb ist die Zuversicht so wichtig.
Super spannende Themen für meine Hörerinnen auch. Große Schnittmenge mit den Wechseljahren. Wo gibt es deinen Podcast?
Im Grunde auf allen Streaming-Plattformen und einfach Zorn und Zuversicht suchen und dann sieht und hört man mich schon.
Ein Podcast für alle, die Zorn und Zuversicht wollen und brauchen und die gemeinsam auch die Welt verändern wollen.
Genau.
Ihr habt sie schon gehört? Die Stimme gehört zu Marlies Gruber, Dr. Marlies Gruber. Sie hat Ernährungswissenschaften studiert, dann als Wissenschaftsjournalistin gearbeitet und seit bald 10 Jahren leitet sie als Geschäftsführerin das Forum Ernährung heute. Das ist das österreichische Kompetenzzentrum für Ernährung, Gesundheit und Lebensstil. Schön, dass du da bist, liebe Marlies.
Vielen Dank für die Einladung.
Was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass du so eine Art Fernsehkolumne hast, nämlich im Studio 2, wo du immer noch regelmäßig zu sehen bist. Da haben wir einander begegnet. Daher kennen wir uns und dort gibst du auch oft Tipps oder auch Insights zum Thema Ernährung.
Genau, das ist ein nettes Format, viele praktische Tipps rüberzubringen.
Heute schauen wir uns die Ernährung aber ganz spezifisch auf die Wechseljahre an. Ernährung per se ist ein Megathema, man kommt an dem ja gar nicht vorbei. Aber, und das lernt man schon auch, wenn man sich mit dem Thema, wie ich das hier natürlich in dem Podcast tue, sehr beschäftigt, gerade in den Wechseljahren kann man mit Ernährung sehr viel steuern oder es kann einem viel besser gehen, möglicherweise. Du hast das am Anfang auch schon umrissen und ich habe mir gedacht, seit wann weiß man das denn eigentlich, dass Ernährung sehr unterstützend sein kann in den Wechseljahren?
So genau weiß ich das tatsächlich gar nicht, wie seit wann man das weiß, aber wenn man es ein bisschen nachrecherchiert, dann zeigt sich, dass das Thema ungefähr in den 80er, 90er Jahren gekommen ist und dann mit den Anfang der 2000er Jahre sich die Forschung da hier intensiviert hat. Aber ja, das Thema Wechseljahre ist ja eigentlich erst so richtig im Anrollen und auch in der Wissenschaft erst wirklich im Anrollen. Und die Ernährungswissenschaft an sich ist ja eine sehr junge Wissenschaft. Die sind noch nicht einmal ganz 100 Jahre alt.
Also seit 100 Jahren erst erforscht der Mensch, wie einem Ernährung gut oder weniger gut tut.
Daumen mal Pi, ja.
Ich weiß, es ist komplexer. Journalisten versuchen immer ein bisschen zu vereinfachen, das zusammenzufassen. Wenn man eine Frau in den Wechseljahren ist und mit dem ein oder anderen Problemchen, Symptom oder gröberen Problem zu kämpfen hat, das trifft ja alle Frauen sehr unterschiedlich, dann landet man in der Beschäftigung natürlich damit, wie kann es mir besser gehen, sehr, sehr schnell beim Thema Ernährung. Und dann liest man viel, dann hört man viele Tipps und ich habe mir gedacht, ich habe mir ein paar zusammengeschrieben, über die ich so gestolpert bin. Da gibt es sicherlich noch viel mehr und da hast du sicherlich noch viel zu ergänzen. Aber ich frage dich mal die Dinge, die mir aufgefallen sind. Zum Beispiel habe ich gelesen, in den Wechseljahren soll die Ernährung nährstoffreich, aber kalorienbewusst sein. Das klingt aufs Erste fast ein bisschen widersprüchlich. Was heißt denn das?
Ja, das ist ein bisschen aus dem Fachjargon sozusagen. Kalorienbewusst ist klar, du hast es schon angesprochen, wir kämpfen mit dem Körpergewicht spätestens ab der Menopause. Und das hängt damit zusammen, auf der einen Seite, dass sich der Hormonstoffwechsel verändert, aber eben auch grundsätzlich mit dem Alter der Grundumsatz runtergeht. Heißt, wir brauchen weniger Kalorien, damit das unser Organismus einfach läuft, dass das Herz schlägt, dass die Zellen auf und ab und umgebaut werden, dass wir atmen, dass einfach alles einmal so grundsätzlich funktioniert. Und trotzdem brauchen wir aber genauso viele Vitamine, wir brauchen genauso viele Mineralstoffe, wir brauchen genauso viele essentielle Aminosäuren. Das heißt, die Nährstoffe, die wir dringend lebensnotwendigerweise brauchen, sind die gleichen oder mitunter vielleicht sogar mehr, aber wir dürfen oder sollten weniger Kalorien dafür aufnehmen.
Das heißt, wie mache ich das?
Ja, wie mache ich
das? Das ist die wesentliche Frage.
Das heißt eigentlich bei den Teilen dort ein bisschen einzusparen, die Kalorien liefern, aber nicht zwingend sehr viele zusätzliche Nährstoffe.
Jetzt kommen alle die Sachen, die gut schmecken wahrscheinlich. Nudeln, Schokolade, Süßigkeiten. Was soll ich meiden?
Wenn wir es allgemein formulieren, ist es sicherlich gut, dorthin zu schauen zuerst, was brauche ich? Das heißt, ich schaue auf Obst, Gemüse, ich schaue auf Vollkornprodukte, ich schaue auf ausreichend Protein, auf gute Fette. Ich gönne mir trotzdem Süßes, weil natürlich, ich muss ja auch auf meine Stimmung achten. Aber Alkohol hast du schon angesprochen, liefert ja relativ viele Kalorien mit den Nährstoffen. Sind wir da eher nicht so stark unterwegs. Das heißt, Kohlenhydrate, Alkohol, gesättigte Fette, da können wir eigentlich ganz gut einsparen zugunsten der nährstoffrelevanteren Lebensmittel.
Also nährstoffreich heißt nicht kalorienreich, sondern einfach bewusster zu schauen, in welchen Lebensmitteln finde ich die wichtigen Nährstoffe, die so essentiell sind dafür, dass mein Körper gut versorgt wird. Und das brauche ich ja nach wie vor oder sogar vielleicht sogar mehr, wenn ich älter werde.
Genau, genau.
Ballaststoffe habe ich gelesen, hört man auch immer wieder, sind sehr wichtig. Jeder weiß das, kennt das aber trotzdem. Was sind Ballaststoffe eigentlich wirklich? Was tun die in unserem Körper und warum sind die gerade in dieser Lebensphase unterstützend?
Ballaststoffe sind eigentlich immer wichtig und ich freue mich sehr, dass sie in den letzten Monaten deutlich mehr Aufmerksamkeit erlangen. Gerade auf Social Media ist so dieser Fiber-Maxing-Trend.
Wie heißt das?
Fiber-Maxing,
okay.
Also Fiber vom Englischen, ja. Ballaststoffe und Maxing, Maximierung.
Also mehr Ballaststoffe.
Mehr Ballaststoffe. Und das ist gut so, weil wir durch die Bank eigentlich zu wenig aufnehmen. Das heißt, wir sollten ungefähr bei 30 Gramm am Tag liegen. Im Schnitt sind es vielleicht 20 Gramm, die wir so aufnehmen. Aber Gramm sind immer schwierig zum Ermessen. Was tun sie? Es sind immer unverdauliche Nahrungsbestandteile. Und die helfen uns, die Darmflora oder das Darmmikrobiom, wie es so schön heißt, gesund zu halten, divers zu halten, gut zu füttern. Das heißt, die guten Bakterien Treibstoff zu geben, die Verdauung anzuregen, sie sättigen und helfen damit auch das Gewichtsmanagement ganz gut im Lot zu halten. Sie sorgen dafür, dass eben die Darmmotilität, die Darmtätigkeit gut funktioniert. Sie sind wichtig auch in der Blutzuckerregulation. Langfristig helfen sie auch, dass man das Risiko für Typ-2-Diabetes senken kann, dass man Blutfettspiegel gut regulieren können, dass Cholesterinspiegel vielleicht sogar sinken, Fettstoffwechsel insgesamt gut eingestellt ist, dass man sogar die Herz-Kreislauf-Krankheiten ein bisschen eindämmen können. Das heißt, die haben einfach eher nicht, es sind Wunderwurzels, es sind Wunderwurzels und da kann man ganz viel tun, indem dass wir einfach mehr essen. Und das ist ja auch eine schöne Botschaft. Oft heißt es immer so, wir müssen verzichten, wir müssen irgendwo weniger essen. Also bei vielen Dingen funktioniert es eigentlich genau umgekehrt, dass wir einfach mehr vom Guten nehmen. Und bei den Ballaststoffen ist es mehr Vollkornprodukte, mehr Hülsenfrüchte, mehr Nüsse beispielsweise, mehr Gemüse. Man kann durchaus auch die Pasta nehmen, ne? Vollkornpasta.
Eine gute Nachricht nach der anderen hier.
Funktioniert leichter, ja.
Du hast die Hülsenfrüchte angesprochen, die, also vielleicht auch, weil ich das jetzt mehr lese, aber ich habe das Gefühl, die feiern auch so ein bisschen eine Renaissance. Linsen, Kichererbsen, all das, weil das eben, so wie du gerade gesagt hast, so gesund ist. Aber da wird auch die eine Hörerin oder der andere Zuhörer, der jetzt dabei ist, vielleicht wissen, das verträgt man nicht immer gleich so. Da muss ich da erst dran gewöhnen. Also wenn ich von heute auf morgen auf einmal wahnsinnig viele Hülsenfrüchte esse, dann habe ich wahrscheinlich ein massives Blähungsproblem, um es genau zu nennen.
Ja, das ist sicherlich, wenn ich es sehr flott integriere, es ist wahrscheinlich gut, mehr Homeoffice zu machen. Aber
Wie tut man das?
Langsam steigern, einfach langsam steigern, langsam integrieren, zu schauen, welche vertrage ich vielleicht besser, welche weniger gut zu kombinieren auch und aufpassen, also gut zu kochen. Wissen, dass wenn man ein bisschen Backpulver beispielsweise ins Kochwasser gibt, dann bauen sich diese Oligosaccharide besser ab und es versteigt auch die Verdauung.
Wow, ganz kurz, muss ich nachfragen, ganz konkret, wenn ich mir zum Beispiel für zwei Personen einen Linsencurry mache, so ein Klassiker oder so, wie viel Backpulver gebe ich dann da dazu?
Das ist jetzt ein bisschen am falschen Fuß erwischt, also weil ich nicht mehr ganz genau weiß, aber es ist so, ich glaube, ein Teelöffel oder so oder vielleicht ein Esslöffel.
Ich werde das nachschauen oder du auch und ich gebe es in die Shownotes, weil das ist natürlich bitte. Ein extrem praktischer Tipp, habe ich noch nie gehört. Total spannend.
Da können wir auch, wir haben auf der Webseite, glaube ich, einen Artikel dazu, den können wir sonst auch verlinken.
Sehr gut, den verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, ein super praktischer Tipp, weil manchmal hat man das Gefühl, man liest das, dann möchte man das machen und dann hat man das große Frustrationserlebnis, weil es geht einem eigentlich schlechter als vorher, weil man auf einmal Dinge isst mehr, die man so nicht gegessen hat und dann rebelliert halt der Körper.
Ja, aber es gibt schon so viele Produkte. Also auf der einen Seite, wenn man die Linsen und Bohnen einfach auch in der Dose nimmt, die sind super praktisch, immer lagernd, schnell verfügbar. Ich habe in 5 Minuten einen Linsensalat mehr oder weniger bei der Hand. Ich kann Hummus essen. Ich kann Hülsenfrüchte auch in Brownies verbacken, wenn ich möchte. Das heißt, ich kann Hülsenfrüchte so vielseitig einsetzen, dass wir eigentlich erst am Anfang sind. Und wir essen ja deutlich weniger. Auch da ist es wieder ein Mehr, ein Plädoyer für mehr. Wir sind ungefähr bei einem Zehntel der Empfehlung bei den Hülsenfrüchten.
Was wir so im normalen Essverhalten aufnehmen.
Sozusagen. Was wir aufnehmen, so ungefähr. Mhm. Ne? Und sie sind auch deswegen gerade in der Renaissance mehr oder weniger, weil sie oft von Menschen einfach statt Fleisch, statt tierischen Produkten gegessen werden. Und da ist es wichtig, einfach zu kombinieren, immer Getreide und Hülsenfrüchte zu kombinieren, damit wir einen guten Mix an Proteinen haben.
Noch eine gute Nachricht, das ist eine recht günstige Art, sich zu ernähren. Hülsenfrüchte sind ja nicht teuer und wir leiden alle und ächzen unter den steigenden Preisen bei Lebensmitteln oder wenn man mal ab und zu mal essen geht oder so. Sich ein Linsencurry zu kochen, ist kein teures Essen.
Hülsenfrüchte sind wirklich sehr, sehr, sehr leistbar, ja.
Zu den Ballaststoffen fällt mir noch ein, das ist so eine Kindheitserinnerung. Da gab es diese Ballaststoffriegel. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt oder so, aber das ist natürlich etwas, wo dann auch massiv schon Zucker dabei ist oder so. Das ist wahrscheinlich nicht das, was ihr empfehlen würdet, in welcher Art man Ballaststoffe aufnimmt.
Das ist natürlich immer auch situationsspezifisch. Also gerade auf diesem Riegelmarkt tut sich ja ganz, ganz viel. Von jenen, die mit vielen Nüssen und Protein, Schokolade, unterschiedlichen Mixvarianten, bis hin zu Trockenfrüchten, wie man sie von früher vielleicht mehr gekannt hat. Das heißt, da ist das Sortiment ja riesig geworden. Und ich denke, da ist es einfach wichtig zu schauen, wofür brauche ich denn oder wofür möchte ich denn den Riegel gerade? Wenn ich am Berg unterwegs bin, dann bin ich eigentlich ganz froh, wenn mir der in sehr komprimierter Variante sogar auch viel Kalorien bringt und wenn er dann süß schmeckt oder ich bin vielleicht mehr auf pikant eingestellt. Aber dann habe ich einfach unterschiedliche Mitten und habe für wenig Gewicht viel Kalorien, viel Geschmack, viele gute Nährstoffe. Ist etwas anderes als
im Alltag,
im Alltag zu essen. Das heißt, da einfach gut auf die Zutatenliste und auf die Nährwertkennzeichnung achten.
Diese Riegel, die liegen ja dann auch immer noch so gemein direkt vor der Kasse positioniert, wenn man vielleicht auch noch das Gefühl hat, irgendwie, okay, entweder ich will was Süßes oder ich tue mal was Gutes oder ich vereine das jetzt beides und nimm irgendwas. Als jemand, der sich so gut auskennt mit Ernährung, wenn du auch so siehst, was halt dann so angeboten wird, da sind schon Dinge dabei, die mehr versprechen oft, als sie dann halten. Oder ist das jetzt ein Vorurteil?
Das ist eine ganz große Frage. Also zum einen ist es ja in der EU sehr gut geregelt, was darf ich an gesundheitsbezogene Angabe überhaupt machen als Hersteller.
Aber wer liest denn das Kleingedruckte alles? Nein,
das ist ja nicht das Kleingedruckte, das sind die großen Claims, die draufstehen, entweder was ich, mit mehr Vitamin C oder proteinreich oder ballaststoffreich. Das heißt, da gibt es ja ganz klare Regeln, wann darf ich denn das überhaupt sagen oder hilft dem Immunsystem. Oder, das heißt, da ist ein striktes und großes Regelwerk dahinter. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich an Produkte denke, die viel Marketing hinter sich haben und vielleicht gar nicht so sehr in ihrer Funktion notwendig werden, dann landen wir da sehr schnell bei einzelnen Superfood. Also wir haben immer wieder Wellen, die
immer
ganz
andere Superfood. Jedes
immer
Jahr eine andere
Superfood, genau. Und da sehen wir, dass es natürlich nie ein einzelnes Lebensmittel sein kann. Was super sein kann, ist die gesamte Ernährung. Mhm. Die Ernährungsweise, mein Essmuster, das, was ich regelmäßig ständig wiederhole, was meine Gewohnheiten, die können super sein. Ein einzelnes Produkt kann mich nie herausreißen.
Das kann nie ein Superfood sein, alleine sozusagen.
Nicht wirklich.
Es ist ja schon so, dass es auch in der Ernährung Moden gibt, oder? Weil du das jetzt gerade ansprichst. Also so, ich bin so ein Kind der, also 70er, aber halt auch 80er dann schon bewusst oder so, da war das Birchermüsli so all over. Das sieht man jetzt, macht man Overnight Oats, das macht man andere Geschichten. Es ist schon immer irgendwas anderes, ist ein bisschen auch innen, oder?
Ja, ganz oft ist es einfach auch neuer Wein in alten Schläuchen oder alter Wein in neuen Schläuchen. Es ändert sich immer wieder ein bisschen und manches kommt immer wieder neu. Aber ja, es ist wie mit der Mode, was letzte Saison noch ganz in war, ist dieses Jahr vielleicht weniger am Markt und kommt in 5 Jahren wieder.
Was wahnsinnig in ist im Moment, Proteine. Also das ist ja inzwischen wirklich, auch wenn man von dem Kühlregal steht, haben ja inzwischen alle Produkte, wo früher nie die Rede davon war, irgendwie haben die, ich weiß es nicht was. Jetzt bin ich gerade beim Herfahren auch auf der Straße bei einer Werbung vorbeigegangen. Also dieser Cottage Cheese ist jetzt auch auf einmal ein totaler Proteinlieferer und Ding und überall. Ist das ein guter Trend oder ist das übertrieben mit den Proteinen?
Naja, grundsätzlich sind wir eigentlich sehr gut mit Protein versorgt. Also es hat, glaube ich, noch keinen Ernährungsbericht gegeben, der ausgewiesen hätte, dass die gesamte Bevölkerung mit Protein in unseren Breitengraden zu wenig Protein hätte.
Weil wenn man jetzt in einen Supermarkt geht, hätte man das Gefühl, irgendwie, wir brauchen das ganz, ganz dringend, weil das mir an jeder Ecke entgegenknallt, das hätte ich einen Riesenmangel eigentlich.
So wirkt es. Es ist natürlich von den Herstellern auch verständlich. Der Cottage Cheese hat immer schon viel Protein gehabt. Auch der Topfen hat
aber
viel Protein.
Aber
es stand nicht extra drauf. Und es ist natürlich jetzt eine gewisse Orientierung, auch zu zeigen, wo es eigentlich von Natur aus relativ viel Protein enthalten. Also das finde ich fair, wenn schon eine Entwicklung rollt, dass man einfach auch den Hinweis kriegt, das Produkt kenne ich und eigentlich da auch. Protein ist wichtig, wir brauchen es, das macht auch wirklich satt. Wir brauchen Protein für viele Körperfunktionen, für die Muskeln, für die Knochen, für das Hormonsystem, für das Immunsystem, für die Enzyme. Also wirklich ein breites Spektrum, wofür wir die Proteine brauchen. Worauf wir achten können und sollen bei der Proteinaufnahme ist nicht nur, dass wir ausreichend zu uns nehmen. Das ist, wenn wir es in Zahlen gießen wollen, dann sind das für nicht super, super Sportler 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis 1 Gramm. 1 Gramm rechnet sich ein bisschen leichter. Und dann haben wir eigentlich genug. Wer sind die Supersportler? Das sind die, die wirklich 5 Stunden und mehr in der Woche sporteln. Da kommen nicht alle hin.
Ja, ich bin froh, wenn ich meine 3 schaffe.
Aber nur, dass wir es so ein bisschen einordnen können. Was wichtig ist bei den Proteinen, sind natürlich nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität. Und die Proteine sind aufgebaut aus unterschiedlichen Aminosäuren, den einzelnen Eiweißbausteinen. Und jedes Protein hat da unterschiedliche Komposition von den unterschiedlichen 20 Aminosäuren, die es gibt. Und 9 von diesen sind für uns unentbehrlich. Das heißt, die kann der Körper auch nicht selber produzieren. Mhm. Wenn wir jetzt, und das ist ja der Sinn der Sache, dass wir Proteine aufnehmen, nicht in erster Linie, um uns mit Energie zu versorgen, sondern eben um den Körper zu erhalten. Wenn wir Protein aufnehmen, dann baut der Körper sozusagen das aufgenommene Protein in körpereigenes Protein um. Mhm. Und dazu braucht er, je nachdem, was er bauen mag, unterschiedliche Aminosäuren. Und wenn von diesen 9, die wir nicht selber machen können, eine fehlt, dann funktioniert das natürlich zum Beispiel in der einen oder anderen Richtung nicht. Das heißt, es ist immer wichtig, ausreichend und auch von allen Aminosäuren sozusagen die richtige Quantität und Qualität zu haben. Das schafft man mit tierischen Lebensmitteln sehr gut. Da sind die meisten gut aufgefüllt. Aber was natürlich einfach ist, ist immer, wenn man kombiniert pflanzliche Produkte und tierische Produkte. Wenn man nur auf pflanzenbetonte Kost setzt, dann ist es noch ein bisschen, da muss man vor allem auf die Kombination achten. Deswegen habe ich es zuerst auch erwähnt mit den Hülsenfrüchten und Getreiden. Wenn wir da kombinieren, dann ergänzen sich sozusagen die Aminosäuren, die bei den einen viel sind und bei den anderen wenig, sind bei dem anderen viel und bei dem anderen wenig. Das heißt, Linsen mit Semmelknödel, hervorragend. Oder so Tortillas mit Bohnen und Reis eventuell. Gute Mischung, habe ich alles dabei. Wenn ich tierisches und pflanzliches kombiniere, ohnehin.
Wird immer wichtiger, weil immer mehr Menschen einfach auf Fleisch verzichten. Also muss man dann schauen, wenn man vegetarisch oder sogar vegan ist, dass man das einfach mehr ausgleicht.
Dass man mehr ausgleicht, genau. Das ist das eine oder andere, worauf wir auch noch achten können und was, glaube ich, weniger im Fokus ist, ist das Timing. Dass wir versuchen, zu allen Mahlzeiten relativ gleich viel Protein aufzunehmen und nicht zu sagen, ach, in der Früh esse ich kaum und Mittag ein bisschen und meinen Hauptproteinload nehme ich am Abend zum Beispiel. Dann ist die Rate für die körpereigene Proteinsynthese deutlich geringer, als wenn ihr das auf 3 mal 20 Gramm beispielsweise, so Daumen mal Pi, aufteile, dann habe ich ungefähr ein Viertel höhere Ausbeute. Und das ist natürlich relevant, weil ich dann auch sehr effizient damit umgehen kann. Weil was macht der Körper, wenn er irgendwo keine entsprechendes Protein bauen kann. Es wird zur Energienutzung verwendet und ist quasi wie eine Verschwendung eigentlich. Ne?
Zu viel Protein kann man nicht zu sich nehmen. Dann wird's
doch, kann man auch. Aha. Dann wird es für die Nieren kritisch. Ja. Und wer tatsächlich auf Protein achten soll, also nicht nur dafür, dass wir sagen, ja, wir schauen auf unsere Muskeln, auf unsere Knochen, wir nutzen den Sättigungseffekt freilich auch, aber auf der einen Seite eben die Sportler, die wir schon erwähnt haben, und mit dem Alter, das heißt so ab 65, ist es gut, auf jeden Fall auch aufs Protein zu achten, weil eben da auch die Muskelalterung voranschreitet, weil wir da auch schauen müssen, dass wir wirklich ausreichend zu uns nehmen.
Das ist aber auch etwas, was Frauen in den Wechseljahren natürlich sehr betrifft, weil Muskelabbau oder eben auch die Knochen, hast du auch schon angesprochen vorher. Ich stelle jetzt einfach eine ganz super persönliche Frage, wenn ich dich schon gegenüber habe. Also ich lese das und denke mir, ich sollte auch darauf achten, und mein Alltagsfrühstück besteht inzwischen gar nicht so sehr aus Joghurt, sondern mehr aus diesem isländischen Skier, heißt das, glaube ich, wenn man das richtig so ausspricht, oder Topfen und halt irgendein Obst hinein. Ist das ein gutes Frühstück für eine Frau meines Alters?
Ja, also der Wechsel vom Joghurt auf Topfen oder Skyr ist insofern günstig, weil mehr Eiweiß enthalten ist. Du könntest natürlich noch Haferflocken oder irgendwelche anderen Getreideflocken dazu. Das würde noch ein bisschen peppen und hättest dann noch mehr Ballaststoffe dabei und wahrscheinlich auch ein bisschen höhere Sättigungsgrad. Auch was Blutzuckerspiegel betrifft, vor allem auch was Langzeiteffekte betrifft, sind die Haferflocken ja sehr, sehr günstig. Das heißt, da vielleicht ein paar Eislöffel dazu. Könnte noch eine gute Ergänzung werden.
Aber man hat schon das Gefühl, eben auch ab diesem Alter, und wo man weiß, eben dieser Hormonumbau hat im Groben schon vor allem stattgefunden. Ich bin jetzt Mitte 50, meist ist schon vorbei oder man ist gerade dabei, wo das gerade anfängt oder so, kann man sich wahnsinnig unterstützen einfach auch mit dieser Ernährung und Dinge, die zurückgehen, auch ersetzen. Da sind die Proteine natürlich ein großes Thema. Du hast den Blutzuckerspiegel jetzt schon angesprochen. Haben die Proteine auch was mit dem Blutzuckerspiegel zu tun oder war das jetzt auf die Haferflocken bezogen?
Das war jetzt in erster Linie auf die Haferflocken bezogen, aber die Proteine sorgen dafür, dass eigentlich die Magenentleerung langsamer funktioniert und damit geht der gesamte Nahrungsbrei eigentlich langsamer seinen Weg und auch der Blutzuckerspiegel steigt nicht so rasant an. Das heißt, diese Kurve nach dem Essen ist flacher.
Das ist die Heißhungerattacken bleiben dann eher aus.
Bleiben eher aus,
genau. Ja, also darum geht es ja, dass man kontinuierlich quasi ein Level hat.
Kontinuierlichen Blutzuckerspiegel, Heißhungerattacken bleiben eher aus, Konzentration bleibt meistens gut und ja.
Aber Achtung, zu viel Protein kann die Nieren schädigen, sagst du. Aber in welchem Ausmaß, wie viel nimmt man dann wirklich? Also ist das ein exzessiv oder?
Ne, da müsstest du schon über 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein, wenn ich so ungefähr im Kopf habe. Das tun dann wiederum die wenigeren. Und wenn ich schon sehr viel Protein esse, dann muss ich auf jeden Fall viel dazu trinken.
Okay, weil die Nieren immer Flüssigkeit brauchen.
Ja.
Also so ganz so ist dann auch, man kann auch Fehler machen. Wenn man sich bemüht, sich gut zu ernähren, kann das auch vielleicht nach hinten losgehen.
Ja, aber der Körper ist im Grunde sehr, sehr
großzügig
und variabel, auch wenn wir sagen, eben wie sind so die Makronährstoffverteilung mit Protein, Fett, Kohlenhydrate. Da funktioniert der Körper sehr gut.
Verlassen wir uns auf unseren Körper. Ein Thema, das wirklich, glaube ich, extrem wechseljahrspezifisch ist, zumindest ist mir das vorher auch nie untergegangen, dass man mit der Ernährung Phytoöstrogene zu sich nehmen kann, steuern kann. Was ist darum? Was liest man oft? Ist schwierig als Laien, das wirklich ganz zu verstehen. Klär uns auf.
Die Phytoöstrogene, das heißt eigentlich Phytopflanzen, Pflanzenöstrogen, Pflanzenhormone, sind eigentlich so sekundäre Pflanzenstoffe, das heißt, die sind Pflanzenstoffe in der Pflanze, die für die eigene Abwehr oder für das eigene Funktionieren der Pflanze notwendig sind. Da gibt es drei Gruppen. Die bekanntesten sind die Isoflavone, die wir aus den Sojabohnen vor allem kennen. Und Phytoöstrogene ähneln in ihrer Struktur dem 17-Beta-Östradiol, also unserem Östrogen, wie wir es kennen. Und mit der Aufnahme von regelmäßig Sojabohnen, Tofu, Tempeh etc. können wir diesen Plasmaspiegel doch um das 10- bis 1000-fache eigentlich heben, zudem, wenn wir keine Phytoöstrogene essen. Aber die Wirkung ist jetzt im Vergleich zu dem herkömmlichen, normalen, natürlichen Östrogen deutlich, deutlich geringer. Das heißt, dass Frauen, die sehr, sehr milde Symptome nur haben, können mitunter schon ein bisschen profitieren, wenn sie sojareich essen. Aber die Studienlage ist sehr heterogen. Und auch da zeigt beispielsweise die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, sagt, naja, es sind eigentlich keine Langzeitstudien, die wirklich etwas belegen. Auch internationale Organisationen wie die amerikanische Society für Menopause sagt, naja, eigentlich so hundertprozentig belegt ist das nicht. Das heißt, für all jene, die wirklich mit schweren und massiven Symptomen kämpfen, bleibt die Hormonersatztherapie eigentlich.
Das ist kein Ersatz. Also wenn man wirklich massive Symptome hat, sind Phytoöstrogene kein Ersatz für eine Hormonersatztherapie.
Ja. Und es ist sogar auch bei jenen Frauen, die Tumorerkrankungen, gerade Brustkrebs als Thema haben oder hatten oder haben könnten, Vorsicht geboten, weil eben die Phytoöstrogene auch an die Rezeptoren anbinden könnten und dann kann es einfach auch zu Kontraindikationen kommen.
Das ist ja auch ein Punkt, wenn Frauen, Brustkrebs ist ja sehr familiär bedingt, auch wenn das in der Familie gibt, dann ist auch Hormonersatztherapie nicht indiziert. Genau. Also das ist ähnlich dann eigentlich in Wirklichkeit.
Ja. Ja.
Es gibt, habe ich mal gelesen, weiß ich nicht, dass zum Beispiel Japanerinnen weniger starke Wechseljahrsymptome haben und das sei damit zu assoziieren, dass die halt wahnsinnig viel diese Dinge essen, wie Tofu und alles das, was du Sojabohnen und so, was du genannt hast. Also wenn eine Bevölkerungsgruppe sich per se anders ernährt, kann sich das möglicherweise dann auch in der Symptomatik, zum Beispiel in dem Fall beim Hormonumbau, auch auswirken.
Ja, da ist wohl auch ein Unterschied, dass das schon ganz grundsätzlich anders in der Ernährung festgefahren ist und dass die Frauen ja nicht beginnen mit Anfang 40 mehr Tofu zu essen, sondern von Kind an mehr essen. Und es sind wohl mehrere Faktoren mit dabei. Zum einen, wie werden Symptome wahrgenommen? Wie skaliert man? Mhm. Also die Kausalität scheint trotzdem noch nicht wirklich gegeben zu sein.
Mhm. Weil es ja auch oft kulturelle Dinge anders auch wahrgenommen werden oder so wie du sagst, dann auch dann protokolliert werden oder was auch immer. Und weil natürlich gerade, also wenn die Ernährungswissenschaft, wie du gesagt hast, eine junge Wissenschaft ist, dann ist alles, was mit wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Wechseljahren zu tun hat, ja noch viel jünger, weil da noch viel weniger erforscht ist. Du hast es auch schon erwähnt, gesunde Fette, besonders wertvoll für den Körper im Gegensatz zu Fetten, die gar nicht gesund sind. Das gilt ja immer. Aber der Cholesterinspiegel ist auch schon ein Thema, das du genannt hast. Und das wissen vielleicht auch viele Frauen aus eigener Erfahrung, dass auf einmal im Blutbild, das man halt so vielleicht einmal im Jahr macht, um zu schauen, ob eh alles gut ist, auf einmal der steigt. Und das passiert vielen Frauen in den Wechseljahren auf einmal. Deshalb ist es besonders wichtig, hier drauf zu achten. Warum sind diese gesunden Fette so wichtig? Also Olivenöl fällt mir ein, aber da gibt es ja noch andere Sachen.
Da gibt es noch andere Sachen. Wir haben bei den sogenannten gesunden Fetten, sind das die einfach ungesättigten Fettsäuren, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Wir kennen die Omega-3-Fettsäuren vor allem, die eben auf den Blutcholesterinspiegel wirken können, die entzündungshemmend wirken können, die allalong die Gefäße geschmeidig halten, sage ich einmal. Und ganz grob ist die Orientierung die gesättigten Fettsäuren, das heißt die Fetten, also die festen Fette, wie wir sie in der Butter kennen, wie wir sie in tierischen Produkten, in der Wurst beispielsweise versteckt kennen. Wenn wir da ein bisschen zurückschrauben und bei denen, die, ob das jetzt Olivenöl ist, Rapsöl, Walnuss, Leinöl, Schwarzkümmelöl, unterschiedliche
also pflanzliche Fette.
Mit ein paar Ausnahmen, Kokosfett beispielsweise ist trotzdem sehr gesättigt, kann weniger davon essen, aber das hat auch ökologische Gründe. Das heißt, da können wir auf der einen Seite Cholesterinspiegel beeinflussen, zusätzlich auch dazu, dass wir eben bei den Ballaststoffen mehr essen. Mhm. Also Cholesterinspiegel lässt sich auch mit mehr Ballaststoffen und vor allem auch mit viel Bewegung.
Bewegung, bisschen, ganz, ganz wichtig.
Ein bisschen mehr Bewegung.
Gehört auch dazu, da gibt es auch mehrere Folgen in dieses Podcast, wo wir uns der Bewegung und dem Krafttraining und all diesen Dingen, und da werden sicher noch andere Dinge kommen, auch widmen. Ja, wichtige Geschichte.
Was ich vielleicht noch zu den Omega-3-Fettsäuren und generell den gesunden Fettsäuren, die haben wir natürlich nicht nur in den flüssigen Ölen, sondern eben auch in den fetten Fischen, in den Meeresfischen, in Nüssen enthalten. Ja, also haben wir in vielen Samen und ganzes breites Potpourri.
Wenn du gerade die Fische ansprichst, das ist ja etwas, das jetzt, sage ich mal, es gibt eh nicht mehr dieses klassische österreichische Ernährung, das mischt sich ja alles immer mehr auch. Aber Fische spielen jetzt nicht so eine große Rolle wie beispielsweise vielleicht in der mediterranen Kost. Und Omega-3-Fettsäuren ist, glaube ich, etwas der klassischen Dinge von Nahrungsergänzungsmitteln, die Menschen zu sich nehmen. Alles, was du angesprochen hast, kann man natürlich auch mit Nahrungsergänzungsmitteln substituieren, also Vitamin D noch extra nehmen oder eben Omega-3-Kapseln nehmen. Aus deiner Sicht als Ernährungswissenschaftlerin, wie sinnvoll ist das?
Gerade in der Kombination Omega-3 und Vitamin D ist es eigentlich sehr sinnvoll, weil wir von beiden wirklich meistens deutlich zu wenig haben. Und Vitamin D schaffen wir über die Ernährung ohnehin nicht. Das heißt, es ist ja auch das einzige Vitamin, das wir selber produzieren können durch die Sonnenexposition. Da müssten wir bei gutem Wetter zu Mittag 20 Minuten, 30 Minuten rausgehen, Hände, Gesicht frei haben.
Und nicht unbedingt mit, was weiß ich, Lichtschutzfaktor 50 eingecremt sein, weil das blockiert das dann auch. Den sollen wir aber nehmen, um die Haut zu schützen.
Ja, also beißt sich die Katze in den Schwanz. Das beißt sich die Katze in den Schwanz, genau. Das heißt, Vitamin D ist durchaus sinnvoll zu nehmen. Und Omega-3 schaffen wir im Grunde auch weniger. Das heißt, hier in der Kombination kann das eine ganz sinnvolle Sache sein, ob das jetzt angereicherte Öle sind oder Kapseln sind. Und dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe.
Also das macht Sinn, weil man liest ja auch oft darüber, da gibt es ja noch ganz viele andere. Also das, da können wir den ganzen Tisch vollräumen an Ernährungsergänzungsmitteln, die es gibt. Und da gibt es immer auch so eine Diskussion, ist das notwendig, ist das Geschäftemacherei? Also das heißt, man muss genau schauen, welche Ernährungsergänzungsmittel, dass ich es rauskriege.
Nahrungsergänzungsmittel,
dass ich es rauskriege. Du weißt, was ich meine. Man nimmt.
Ja, und vor allem eigentlich nur bei denen, wo wir wirklich sehen, dass wir einen Mangel eher haben oder einfach unterversorgt
sind. Nicht auf Verdacht das nehmen,
auf keinen Fall. Nicht auf Verdacht nehmen. Das trifft eigentlich auf alle Nährstoffe zu.
All das, was wir bis jetzt besprochen haben, hilft uns relativ wenig, wenn unser Darm und das Darmmikrobiom hast du auch schon ganz am Anfang ins Spiel gebracht, nicht ohne Grund, wenn der dann nicht mitspielt, weil wir das alles nicht aufnehmen können. Jetzt habe ich das Gefühl, auch dieses Darmmikrobiom hört man immer, immer öfter, weil man da offensichtlich auch immer mehr draufkommt, wie essentiell das ist. Vielleicht kannst du uns das einfach nochmal schildern. Was meint man eigentlich, wenn man von einem guten Darmmikrobiom spricht?
Sehr einfach ist es die Darmflora, von der wir früher gesprochen haben. Das heißt, es ist einfach das Zusammenspiel der vielen Mikroorganismen, die wir im Darm haben. Und die machen gut 2 Kilo so etwas aus. Ne? Also mit allen Ballaststoffen rundherum kann das schon ein relevanter Anteil eigentlich sein.
Da lebt was in uns.
Da lebt etwas in uns. Und das sind ja Milliarden von Mikroorganismen, die wir haben. Gut ist es dann, wenn es sehr divers ist, das heißt, wenn es sehr vielfältig ist, wenn wir viele unterschiedliche Mikroben haben und wenn es gut funktioniert. Wenn es zu einseitig ist, dann reden wir eher von einem dysfunktionalen Darmmikrobiom. Und das ist dann auch assoziiert mit unterschiedlichen chronischen Erkrankungen, sei es jetzt mit Adipositas, sei es mit Darmerkrankungen, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Diabetes beispielsweise. Aber auch mit über die Darm-Hirn-Achse werden auch Zusammenhänge beschrieben, die mit Depressionen beispielsweise verbunden sind.
Man sagt immer, der Darm ist das zweite Gehirn.
Genau, genau. Also es funktioniert ganz gut, die Kommunikation zwischen den beiden. Und ja, und deswegen ist es einfach auch wichtig, das Darmmikrobiom gut am Leben zu halten, gut zu füttern und mit den vielfältigen Lebensmitteln, mit dem Mikrobiom, das sozusagen auf den Lebensmitteln drauf ist, mit vielen frischen Lebensmitteln hier aktiv und vital zu halten.
Das ist aber auch ein ganz klassischer Bereich, wo Nahrungsergänzungsmittel, das schwierige Wort jetzt wieder, ins Spiel kommen, nämlich Prä- und Probiotika, die zusätzlich genommen werden, die immer mehr natürlich auch in der Öffentlichkeit stehen. Und man sagt, wenn man das nimmt, dann kann man, wie du angesprochen hast, möglicherweise, man hat Hautprobleme, man kann die in den Griff kriegen, man hat andere Themen. Das heißt, ist das auch ein sinnvolles Nahrungsergänzungsmittel?
Bei Prä- und Probiotika würde ich eigentlich nicht in erster Linie von Nahrungsergänzungsmitteln oder an Nahrungsergänzungsmittel denken. Probiotika sind ja beispielsweise Lactobacillen sind die bekanntesten. Die haben wir bei ganz vielen fermentierten Lebensmitteln. Beim Joghurt haben wir Lactobacillen enthalten, beim Sauerkraut, aber auch bei allen fermentierten Produkten eigentlich. Wenn wir Salzzitronen essen, sind auch Lactobacillen enthalten. Das heißt, die können wir eigentlich über viele Lebensmittel zu uns nehmen, in unterschiedlichster Form. Präbiotika an sich sind ja, da sind wir wieder bei den Ballaststoffen, wo wir schon waren. Das sind jene, die die guten Bakterien dann füttern sollen, gute Nahrung liefern sollen. Auch da müssen wir nicht zwingend auf Nahrungsergänzungsmittel setzen.
Wir kennen das aber zum Beispiel, wenn wir ein Antibiotikum nehmen mussten, aus irgendwelchem Grund, also jetzt ganz unfachfrauisch, heißt das, haut einem den Darm zusammen und das muss man dann wieder aufbauen, da macht das dann aber schon Sinn.
Ja, also wenn wir Antibiotika über längere, sinnvollerweise ohnehin über 7, 10 Tage, dann und schon währenddessen eigentlich ist es gut, wirklich die Darmflora am Leben zu erhalten. Und dann sind natürlich Präparate, die hier in konzentrierter Form die Darmbakterien liefern und aktiv halten, dann macht das Sinn.
Du hast angesprochen, mit dem Alter verändert sich das Darmmikrobiom. Es ist nicht mehr so vielfältig, glaube ich, hast du gesagt. Da sind wir ja wieder, also das Thema Wechseljahre hat ja sehr viel auch mit Älterwerden logischerweise zu tun. Und man möchte sein Immunsystem fit halten. Man möchte prinzipiell einfach auch kraftvoll bleiben. Das heißt, man muss auch hier ein bisschen mehr schauen, dieses Darmmikrobiom mehr zu pflegen, weil es nicht mehr in der Selbstverständlichkeit so ja, divers ist und so gut alles aufnehmen kann. Weil es hilft mir ja nichts, wenn ich diese Ratschläge oder auch Ideen, die du da vorher auch alle eingebracht hast, versuche umzusetzen. Aber mein Darm kann das alles nicht verarbeiten, dann kann ich mir die Mühe auch gleich sparen.
Ja, ja. Also, es ist wichtig, dass die Nährstoffe auch tatsächlich im Körper ankommen und dafür brauchen wir natürlich einen gesunden Darm. Und gerade deswegen ist eine der Grundregeln in einer guten, gesunden, genussvollen Ernährung einfach vielfältig zu essen.
Die Vielfalt ist ja auch so ein Thema, von dem man immer mehr hört. Aber das klingt alles total faszinierend. Aber ich denke mir jetzt, wenn ich Tag für Tag, und der Alltag besteht ja daraus, dass ich mir nicht nur Gedanken mache darüber, was ich esse, aber halt auch das involviere, das ist gar nicht so einfach, diese Ernährung auf gut umzustellen. Weil, wie gesagt, es lauern ja auch Fallen. Man könnte ja auch mit einem zu viel von gut eher was Schlechtes. Aber dann, wie geht man dran? Also ich denke, es hören uns jetzt wahrscheinlich auch viele Frauen zu, die eben auch merken, der Körper ist nicht mehr, wie er mal war. Wir essen Dinge und werden von denen schneller vielleicht ein paar Kilos auf der Waage haben, die wir nicht wollen. Wir merken, wir sollten was für unsere Knochengesundheit und tun. Aber wie setze ich das in einen Alltag um? Ist gar nicht so einfach.
Das ist natürlich immer eine Frage, wo starte ich, von welcher Ausgangsbasis. Wenn ich ganz lost bin, dann glaube ich, kann es lohnen, wirklich sich ein, zwei Einheiten bei einer Diätologin sonst zu nehmen. Mhm. Ansonsten ist einfach auch mal gut, so zu reflektieren, was esse ich. Dann brauchen wir vielleicht so eine Woche, ein bisschen mehr darauf zu schauen, darauf zu achten. Und dann schrittweise gut zu beginnen, kalziumreich zu essen, das heißt Milch, Milchprodukte, grüne Gemüse, gerade wenn wir auf die Knochengesundheit denken. Obst, Gemüse, Vielfalt hier zu steigern, überall dort, wo ich leicht eigentlich etwas dazugeben kann und mir eigentlich mehr Freude mit dem Essen machen kann und sagen kann, okay, ich tue mir etwas Gutes in dem, dass ich beispielsweise 3 Kräuter mehr und 5 Gewürze mehr oder noch einen Salat extra esse oder den Salat in der Kantine nicht nur die eine Variante nehme, sondern ich nehme 3, 4 verschiedene. Das heißt einfach so diese Neugierde und diesen bisschen diesen freudvollen Zugang mal grundsätzlich zu initialisieren, glaube ich, das kann helfen. Und dann ist es einfach wichtig, glaube ich, einfach nur kleine Schritte machen. Jeden Erfolg feiern, kleine Schritte machen.
Weil Umstellungen sind bekanntermaßen eigentlich das Allerschwierigste.
Naja, vor allem die Umstellung beizubehalten, weil es geht ja dann bei der langfristigen Ernährungsumstellung darum, das ist mein neuer Lebens- und Ernährungsstil. Mhm. Das ist nicht für 3 Wochen, das ist nicht für 5 Wochen. Das ist eigentlich die Variante, wie ich es idealerweise die nächsten Jahrzehnte haben möchte. Mhm. Zumindest zu 80%. Wenn ich sage, ich mache 80% gut, und dann habe ich immer noch genug Puffer.
Habe ich ein Leo, in dem ich sündigen darf?
Sündigen gibt es nicht.
Okay.
Nein, der Genuss darf nie auf der Strecke bleiben.
Ja, Genuss ist was überhaupt ganz, 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 ganz Wichtiges. Mir ist gerade noch eingefallen, Eier haben wir noch nicht erwähnt. Und auch da, also ich kenne mich nicht mehr aus. Man liest wahnsinnig viel und sagt, also gerade Cholesterinspiegel haben wir auch angesprochen und so. Da hieß es früher nicht so viele Eier. Jetzt liest man wieder, okay, ein Ei ist kein Problem. Ein Ei, wissen wir, bringt uns andere wertvolle Stoffe. Wie gehe ich als Freundin Wechsler mit dem Thema Eier um?
Entspannt, weil das Thema Eier eigentlich wissenschaftlich, würde ich sagen, unter Anführungszeichen sehr salopp abgehakt ist. Mhm. Das heißt, auf den Cholesterinspiegel wirkt die Eierkonsumation nicht aus. Mhm. Cholesterinspiegel ist eher ein Thema von grundsätzlichen gesättigten Fetten, von zu wenig Ballaststoffe, wir haben schon gehabt, von den gesunden Fetten, von Bewegungsmangel und generell von zu viel Energie.
Aber, entschuldige, Cholesterinspiegel kann ja dann auch noch etwas sein, das genetisch einfach also vererbbar ist oder so, wo man wenig Chance hat, es durch Ernährung dann umzustellen.
Ja. Das ist auch ein Thema. Und wenn wir jetzt vom Cholesterinspiegel reden, dann reden wir immer nur vom LDL-Cholesterin.
Vom bösen Cholesterin.
Genau. Das Gute ist ja. Okay. Das Gute ist.
Also Eier unbedenklich.
Bei den Eiern, die sind, jetzt liegt es schon fast auf der Hand zu sagen, sie sind auch Munderwuzis, weil sie klarerweise tolle Proteinquelle sind. Sie haben viele Nährstoffe. Sie sind wirklich eine Nährstoffbombe, wie man sie früher auch schon immer wieder bezeichnet gehabt hat. Das heißt, da können wir, wie wohl die Empfehlung aktuell in Österreich bei 2 Eiern in der Woche explizit als Eier, also nicht die noch in den Nudeln drinnen sind und in den
also
Kuchen drin sind,
sondern hartes Ei oder Spiegelei.
Lautet die Empfehlung 2 Eier pro Woche. Das ist in erster Linie eigentlich auch aus ökologischen Gründen gedacht. Je nachdem, wie da der eigene Zugang ist, macht natürlich auch Sinn, gut zu, abzuwechseln und zu schauen, wo kann ich sonst, welche Lebensmittel kann ich sonst integrieren und wie kann ich auch Vielfalt haben. Aber im Grunde brauche ich bei Eiern kein großes Thema.
Eine gute Nachricht. So, jetzt sagst du, man soll Dinge genießen und ich bin eine große Vertreterin des Genusses und höre das alles gerne. Ich möchte jetzt trotzdem aber noch darauf zu kommen, Dinge, die man meiden sollte oder die man absolut reduzieren sollte, eh immer schon, aber besonders in den Wechseljahren. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Zucker. Warum in den Wechseljahren besonders wenig Zucker? Oder weniger Zucker?
Ja, der einzige Grund, der mir einfiele, ist eben die Blutzuckerkurve. Wenn ich einen starken Anstieg habe, habe ich eher wieder eine Heißhungerattacke. Und es gibt eben auch Beobachtungen, wonach die Hitzewallungen mehr sein könnten.
Durch Zucker?
Zu viel Zucker.
Ah ja, naja gut, aber das könnte man ja zum Beispiel mal ausprobieren. Und wenn man dann einen positiven Effekt hat, dann weiß man doppelt, warum man vielleicht den Zucker nicht so essen will.
Ja, ich meine, wir essen ja Zucker nicht aus der Dose. Was sinnvoll ist, wenn ich gerne Süßes esse, dass ich wirklich bewusst ein Dessert einplane. Das heißt, wenn ich vorher schon Hauptmahlzeit habe und dann noch etwas Süßes esse, dann habe ich nicht so eine starke Blutzuckerkurve im Anstieg als auf leeren Magen.
Hat das auch damit zu tun, dass man oft liest, eben genau auf diese Blutzuckerkurve betreffend auch einen kleinen Salat als Vorspeise und dann erst die Pasta vielleicht oder so, dass das, der Körper dann einfach wesentlich besser verarbeiten kann?
Den Salat vorher würde ich eher als Magenfüller schon einmal sehen. Und vor allem, wir
den
wissen,
Hunger reduzieren, dass die Hunger Pasta kleiner wird.
Okay. Vorher schon ein Glas Wasser trinken, dann einen Salat essen. Das sind Tipps, die kennen wir ja schon sehr, sehr, sehr lange. Ja. Aber was wir natürlich wissen, ist, dass wir nach ungefähr 15 Minuten, 20 Minuten fühlen wir und merken wir es, dass wir satt sind. Das heißt, desto langsamer ich esse, desto weniger kalorienreich ich auch am Anfang schon esse, desto eher fühle ich mich trotzdem satt. Und ich kann auch bei ungefähr 80% dessen, was ich gegessen habe, mich gleich satt fühlen, indem ich einfach konzentrierter, langsamer, achtsamer esse.
Gar nicht einfach. Also ich bin so eine Schnellesserin leider, immer gewesen. Und ich weiß das und ich versuche das, aber das ist gar nicht so einfach, dieses langsame Essen, wenn man das immer anders gehandhabt hat auch. Aber natürlich, kann man versuchen.
Ja.
Sollte man machen.
Meistens isst einem ja keiner was weg. Ne?
Nein, also ich bin sogar ein Einzelkind. Also ich habe nicht begonnen, schnell zu essen, weil ich das Gefühl hätte, 5 Geschwister wollen meinen Teller haben oder so. Ich mache alles furchtbar schnell und deshalb esse ich auch zu schnell. Und ich weiß, du hast vollkommen recht, wir sollten langsamer essen. Weißmehlprodukte sollten wir auch immer weniger essen. Warum?
Wenn wir keine Weißmehlprodukte essen, dann greifen wir idealerweise zu Vollkornprodukten.
Ballaststoffe.
Und dann haben wir die Ballaststoffe.
Und jetzt müssen wir noch über Alkohol sprechen. Der steht auf der No-Go-Liste immer ganz, ganz weit oben. Und also ohne dass jetzt, glaube ich, die meisten, die das betrifft, irgendwie ein Thema damit hätten, dass sie Alkohol brauchen. Es ist einfach auch so ein schönes Ritual geworden. Ein stressiger Tag ist vorbei. Man gönnt sich ein Glasl. Früher hat man geraucht, das hat man sich eh schon lange abgewöhnt. Geblieben ist vielleicht dieses Gläschen Wein. Jetzt soll man auf das auch noch verzichten. Wie schlecht ist Alkohol wirklich, vor allem auch in dieser Phase für Frauen?
Auch da sehen wir, dass höherer Alkoholkonsum wohl auch mit Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen verbunden ist. Alkohol liefert natürlich auch zusätzliche Kalorien, die wir oft nicht einrechnen. Aber gegen das eine oder andere Glas Wein würde ich einmal nichts sagen. Also ich denke, genießen ist wichtig, generell beim Alkoholkonsum. Wenn wir schauen, dass wir so 3 Tage, 4 Tage alkoholfrei in der Woche sind, einfach auch um diese Suchtdynamik zu unterbrechen, das denke ich ist ein guter Habitus, den man angewöhnen kann. Aber grundsätzlich sollte man sich den Genuss und vielleicht einfach auch das gemeinsame ein Glas halt trinken nicht abgewöhnen müssen.
Das ist eine gute Nachricht. Es ist ja aber auch so, ich habe ein paar Freundinnen, die früher gern mal ein Prosecco getrunken haben oder ein Weißwein und die sagen, sie vertragen das jetzt auf einmal nicht mehr. Und das kam auch in dieser Phase des Hormonabbaus und manchmal liest man dann auch, dass ein Glas Rotwein vielleicht, also in Frankreich gibt es ja auch immer wieder diese Thesen, wenn man alt werden will, jeden Tag ein Gläschen Rotwein, ist inzwischen natürlich auch revidiert worden. Aber es ist auch ein Unterschied, welche Art von, bleiben wir mal bei Wein, man trinkt wahrscheinlich.
Ja, das ist wahrscheinlich sehr individuell. Das kann auf der einen Seite am Histamin liegen, das kann an der Säure liegen, wenn man den einen oder anderen Wein oder Alkohol generell.
Aber es kann sich verändern vertragt. Durch den
Das kann sich verändern, weil auch die Permeabilität im Darm sich verändern kann. In Wahrheit muss man es ausprobieren, was einem selber gut tut.
Aber es ist, viele entdecken einfach wirklich, dass sich das genau in dieser Phase, wo sich ja so vieles im Körper verändert oder auch im Geist, über das sprechen wir hier ja auch, auch manchmal, und das ist jetzt nicht nur der Alkohol oder der Wein, manche Lebensmittel, die man früher gut vertragen hat, man auf einmal nicht mehr verträgt. Dahinter steht einfach, dass der Körper wahrscheinlich anders zusammengebaut ist als früher und das nicht so gut verarbeiten kann, nehme ich mal an.
Das liegt vor allem eben auch an der gesamten Umstellung und an der Veränderung der Darmaktivität und der Permeabilität, was geht durch den Darm, durch die Wand durch.
Und was nicht. Ich habe jetzt eine Frage, die glaube ich, für dich sehr schwierig zu beantworten ist. Ich weiß es nicht, ich spitze trotzdem gern so zu. Es geht ja hier auch darum, dass es eine Phase im Leben ist, wo man Weichen stellt, um gut zu altern. Es ist ja auch eine Phase der Prävention, diese Wechseljahre. Darum ist es ja auch so wichtig, hier aufgeklärt zu sein, weil man möglicherweise eben nicht gut die Weichen stellt und ein paar Jahre später dann mit Osteoporose und all diesen Geschichten merkt, hups, da hätte ich vielleicht ein bisschen was tun können. Und Bewegung, über die sprechen wir auch als Ernährungswissenschaftlerin. Was ist wichtiger fürs gut Altwerden? Gute Ernährung oder viel Bewegung?
Da würde ich sagen, das sind zwei Seiten einer Medaille. Es ist beides wirklich wichtig. Wir brauchen ausreichend Bewegung, grundsätzlich schon einmal im Alltag, Ausdauerbewegung, aber auch 2-3 Mal in der Woche idealerweise Kraft, eben um auch die Muskeln zu erhalten, um den Grundumsatz zu steigern, weil wir einfach wissen, Muskeln verbrauchen auch im Schlaf mehr Energie als Fettzellen. Das heißt, der Gamechanger oft bei dem Thema Gewicht ist einfach das Krafttraining.
Und die Muskeln sind einfach nicht mehr so da, wie sie mal da waren.
Die müssen wir einfach erhalten, ja. Und da bleibt es nicht aus, es braucht beides und eben auch gerade für die Knochengesundheit braucht man auch die Bewegung und ergänzend. Die gute Ernährung ist.
Ganz wichtig natürlich. Wenn er jetzt jemand sich so auskennt wie du, also wenn man dir jetzt ein Gericht hinstellt in irgendeinem Lokal, hast du wahrscheinlich einen anderen Blick darauf als jemand anderer. Aber du denkst, okay, ein Drittel ist es, was weiß ich, keine Ahnung, ich sage jetzt blöd, Ballaststoffe, so und so viel ist Protein, das ist da, da, da. Wie ernährt man sich, wenn man sich so wahnsinnig gut auskennt? Oder hast du da schon, natürlich nehme ich mal an, auch einen Automatismus eingebaut. Wie ernährt sich eine Ernährungswissenschaftlerin?
Also wie sich eine Ernährungswissenschaftlerin grundsätzlich ernährt, das weiß ich natürlich nicht, aber
also du.
Ich würde sagen, mit kritischem Gaumen, genussvoll.
Kritischer Gaumen, das ist schön.
Ja, also ich habe, glaube ich, schon gelernt, gerne, also ich habe immer schon gerne gegessen, aber ich habe mir angewöhnt, hauptsächlich nur mehr das zu essen, was mir wirklich schmeckt. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer einer der wesentlichen Entwicklungen. Und genussvoll, flexibel, aber sicher, man merkt wahrscheinlich nicht mehr, was alles internalisiert ist und wo wir selbst wahrscheinlich gar nicht so genau einen anderen Blick drauf haben als
hast du ganz sicherlich. Also ich denke mal, wenn man sich so gut auskennt und sich damit beschäftigt, also ich weiß zum Beispiel, mit mir kann man nicht fernsehen. Ich habe das mal betrieben vor langer Zeit bei einer Sondersendung zu Wahlen und ich sage euch jetzt, wann die Geschichte aus ist. Ich sage, warum? Was weißt du? Und dann habe ich sie abgezählt von 10 hinunter. Die Geschichte war nicht mehr aus. Weil du einfach komplett verformt bist, wenn du selbst im Schneideraum sitzt und Geschichten machst und dann kommt zum Schluss immer so, dass es intern für die Regie, Achtung, Ausstieg und dann werden 10 Sekunden zurückgezählt, damit man weiß, die Geschichte endet. Und ich habe das durchexerziert, eine ganze Sendung lang als Fernsehzuseherin, vollkommen berufliche Deformierung.
Ja. Nein, aber im Grunde flexibel, genussvoll, von überall etwas, von nichts
und
zu viel.
Und ab und zu, was du nicht Sünde nennst, sondern irgendwas, was ein Genuss ist, der jetzt nicht unbedingt den großen Mehrwert hat.
Nicht ab und zu, sondern fast täglich. Mhm. Also es darf schon jeden Tag entweder ein kleines Stück Schokolade, eine Kugel Eis, Handvoll
Ist eh besser,
Nüsse.
Weil sonst kriegt man einen Riesenrappel,
also
wenn man
es
dann ewig nicht hatte.
Es ist tatsächlich ein bewusstes Integrieren, aber dann wirklich von den Dingen, die ich wirklich richtig gut finde.
Und dann richtig genießen. Die Eissaison hat begonnen. Also ich bin so eine Eisesserin auch. Ja, muss man richtig genießen. könnten wir ewig weiterreden, aber ich glaube, so im Groben haben wir die wichtigsten Punkte oder fällt dir jetzt noch was ein, was ich gar nicht angesprochen habe, was gerade in Bezug auf eben Wechseljahre und Ernährung ein ganz wichtiger Punkt ist?
Ich glaube, wir haben einen guten Bogen gesponnen. Sollte uns noch mehr einfallen, machen wir noch eine Serie.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele Fragen auch, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr Fragen habt oder das Gefühl habt, das war total interessant, aber da würde ich wirklich viel mehr darüber wissen. Du wüsstest noch ganz viel mehr darüber zu erzählen. Wir haben das jetzt einfach mal angerissen. Also ich komme da gerne wieder auf dich zurück. Frag dich jetzt aber am Ende dieser Episode natürlich nach deinem ganz persönlichen Meno-Tipp. Die sind sehr unterschiedlich. Ich bin neugierig, wie deiner ist.
Meiner ist Selbstfürsorge, also wirklich auf sich gut achten, neugierig bleiben auf das, was kommt, frohen Mutes weitergehen.
Die Selbstfürsorge, das ist lustig, das kommt in unterschiedlichen Formulierungen. Ich habe unlängst mit Ildiko von Kürti hier gesprochen, die dann gesagt hat, sei dir selbst die beste Freundin. Das geht ja auch ein bisschen so in diese Richtung. Also auf uns schauen.
Auf uns schauen, Humor bewahren.
Humor bewahren, ganz, ganz wichtig. Liebe Malis, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich komme gern darauf zurück, da tauchen sicher noch viele Fragen auf. Also allein mir selbst, ich versuche sie auch, wie du merkst irgendwie. Try and error, ja, schauen wir mal. Aber ja, also ich beobachte das nämlich schon an einigen Frauen, die auf einmal auch, weiß ich nicht, die paar blöden Kilos, die sich da ansammeln, losgeworden sind und die auch gut ausschauen und sagen, ich habe meine Ernährung umgestellt. Also ich erstelle die jetzt auch um.
Ja, ist einfach, wie anfangs gesagt, eine Quelle für viel Energie und Lebensfreude. Und
ja, wenn man sich gut fühlt. Also da geht es ja gar nicht um Optik, sondern da geht es ja einfach auch um sich gut fühlen. Und
das ist das viel Wichtigere in dieser Zeit ganz besonders.
Absolut.
Vielen Dank. Danke
dir. Danke euch, dass ihr wieder von wegen Pause eingeschaltet habt. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge, wie gesagt, wir fragen da gern noch einmal nach vielleicht oder auch andere Ideen habt und vielleicht auch Leute wisst, wo ihr denkt, die könnte ich hier einladen, dann schreibt mir doch bitte in den Shownotes, werden wir vieles ergänzen von dem, was wir hier angesprochen haben. Ja, da steht auch immer wieder, wann es von wegen Pause live gibt in den Shownotes. Das ist auch immer eine schöne Gelegenheit, dass ihr euch in der Community trefft, wir uns in der Community trefft, uns austauschen könnt. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns wieder hören in Von wegen Pause.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.